Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren und die Zeit der Überbrückung ist vorbei. Am Wochenende ist wieder Formel 1. Der große Preis von Miami steht auf dem Programm. Die Zwangspause ist vorüber und wir gehen direkt rein mit einem Sprintwochenende. Ja, wir werden nicht verschont. Es geht direkt los mit einem Sprint. Aber das wird deswegen interessant, weil wir zu diesem Rennen in Miami die ersten Änderungen am Motorenreglement haben. Die Teams und die FIA haben sich tatsächlich geeinigt und haben einige Änderungen auf den Weg gebracht, über die wir heute sprechen werden, über ein paar News der Woche und natürlich eine Vorschau auf das Rennen am Hard Rock Stadium etwas außerhalb von Miami. Ich freue mich aber natürlich erstmal, jetzt meinen Co-Moderator wieder dabei zu haben, Dennis Lewandowski. Hallo Dennis, schön, dass es endlich wieder losgeht, ne?
Du sagst es, Kevin, du sagst es, endlich wieder Formel 1 und gleich die volle Ladung, nämlich mit Sprintwochenende, also Formel 1-Herz, was willst du mehr?
Ja, was willst du mehr? Und also mehr Geld will der italienische Staat haben. Das passt schon mal. Denn es sind aktuell einige Teams, die nicht in Italien beheimatet sind, im Fadenkreuz der Steuerfahndung in Italien. Da geht es um mehrere hundert Millionen Euro, die nicht abgeführt worden sind bei den Rennen in Imola, Monza und Mugello in den letzten Jahren, weil es ist so, wie es die Tageszeitung Il Resto del Carlino berichtet, dass die Bolognese Finanzpolizei, die Guardia di Finanza, die Steuerpraktiken der im Ausland ansässigen Teams unter die Lupe genommen hat. Denn die Fahrergehälter, die werden ganz besonders behandelt in Italien, denn wenn du Profisportler bist, bist du rechtlich selbstständig. Na, und wer selbstständig ist von euch, ich bin es ja leider auch da jetzt aktuell, wenn man die Steuererklärung abgeben muss, das kann dann schon mal teuer werden, muss man aber alles richtig angeben, weil sonst fragt das Finanzamt auch mal nach, ob da alles richtig gelaufen ist. Also wenn also ein Rennen auf italienischem Boden ist, generieren sie die Einnahmen dort. Es ist steuerpflichtiges Einkommen, unabhängig davon, wo sie ihren offiziellen Wohnsitz haben. Und normalerweise ist es so, dass die Rennställe so ein bisschen als Steuersubstitut gelten. Also das bedeutet, das Team ist gesetzlich verpflichtet, die Quellensteuer direkt vom Honorar des Fahrers einzubehalten und ans italienische Finanzamt weiterzuleiten. Aber mehrere ausländische Teams, darunter übrigens auch Mercedes und Red Bull, sollen dieser Pflicht nicht nachgekommen sein bei diesen Rennen. Das bedeutet, dass es über 100 Millionen Euro offene Steuergelder gibt und es ist faktisch Steuerhinterziehung. Aktuell befindet sich dieses Verfahren noch in der administrativen Phase, aber wenn sich die Vorwürfe erhärten sollten, drohen den Teams massive Nachzahlungen und empfindliche Strafen. Und auch die Formel E soll ins Visier der Fahnder gekommen sein. Und diese Diskussion, die ist nicht so neu. Also in Italien ist es schon mal vorgekommen, dass darüber besprochen worden ist. 2020 gab es eine Anfrage im Parlament, im italienischen Senat, die ein effizienteres Modell zur Betreibung von Steuern und ausländischen Sportlern forderte, also eine bessere Eintreibung. Naja, und jetzt machen sie ernst. Das heißt, der Druck auf den Sport wächst. Ist nicht das einzige Verfahren, was gerade so läuft, wo Formel 1 Fahrer involviert sein könnten. Auch ein großer Escort-Ring wurde aufgedeckt, wo ein Formel 1 Fahrer mit beteiligt sein soll. Auch da geht es um sehr viel Geld und ist schon spannend. Ne? Also wenn die Formel 1 auf diese ganz weltlichen Themen trifft, sind wir sehr gespannt, wie das da weitergeht, weil das könnte dann einigen Teams, einigen Fahrern noch ganz schön teuer zu stehen
kommen. Ganz schön teuer, denn du hast es gerade angesprochen, wir reden da von hunderten Millionen Euro und ja, die Formel 1 ist jetzt ein Sport, der Geld generiert und den Teams geht es sicherlich auch viel besser als noch Jahre zuvor, aber ich glaube, so eine dann Verurteilung, wenn es dann dazu kommt, die wird die Teams schon empfindlich treffen. Und würde natürlich auch die Denkweise und vielleicht dann auch so ein bisschen die Lust darauf, noch viel in Italien zu fahren. Denn wir haben ja derzeit auch zwei Grand Prix in Italien, das dürfen wir nicht vergessen. Vielleicht auch ein bisschen mindern. Von daher schauen wir mal nach vorne, was da passiert. Und die andere Sache, die du angesprochen hast, da geht es natürlich noch um eine wesentlich prekärere Geschichte. Denn da geht es dann eben, wenn wir von diesem Thema reden, auch um ja im weiteren Sinne Menschenhandel. Da waren ja auch noch andere Sachen im Spiel. Und wenn da jemanden vielleicht aus der aktiven Formel-1-Fahrerschaft oder von eventuell Fahrern, die in der jüngeren Vergangenheit in der Formel 1 gefahren sind, beteiligt ist, wäre das natürlich auch massiver Image-Schaden und ja, für die Außendarstellung eine Katastrophe. Und generell sind diese, ich nenne es mal Geschäftsgebaren, natürlich sehr verwerflich. Also auch da müssen wir jetzt abwarten, müssen schauen, was passiert. Aber ja, es ist so, das sind diese Themen, die dann jetzt auch an der Formel 1 nicht mehr Halt machen. Themen, die wir ja auch in anderen Sportarten haben, wenn es dann eben um solche Sachen geht, Steuergeschichten. Und ich kann nur hoffen, dass es gut ausgeht, weil, wie gesagt, gerade bei dem Thema Escort etc., ich glaube, da wäre der Image-Schaden schon enorm. Und da wünsche ich mir, dass sich das hoffentlich nicht bewahrheitet. Und da werden wir schauen müssen. Und da wird die Zukunft uns dann leider zeigen, wie viel da dran ist an den ganzen Geschichten.
Viel wurde spekuliert, welche Strecke in den Formel-1-Rennkalender zurückkehren könnte. Da gibt es einige, die sich Hoffnungen machen. Südkorea hat wohl ein Angebot vorbereitet für Liberty Media. Malaysia würde auch gerne wieder austragen. Portimao ist ja bereits bekannt gegeben. Und jetzt wissen wir auch, wer die nächste Strecke ist, die ihren Weg zurück in den Formel-1-Rennkalender findet, nämlich die Türkei. Ja, der große Preis der Türkei kehrt zurück von 2027 bis 2031, wird dort gefahren werden im Istanbul Park. Und das ist eine Strecke, die ich persönlich jetzt nicht im Kalender zurückgebraucht hätte. Sage ich ganz ehrlich, es ist jetzt nie eine Strecke gewesen, die mich komplett vom Hocker gehauen hat. Die Rennen, ja, weiß nicht, eher so durch Randerscheinungen, wie zum Beispiel diesem frischen Asphalt in den letzten Jahren, interessant gewesen. 2020 hat Lewis Hamilton sich ja da noch seinen siebten Weltmeistertitel gesichert mit den legendären Interslick-Reifen am Ende. Da habe ich auch das 1 zu 18 Modell hier von zu Hause stehen. Also, ja, ich verstehe das. Spannend war, dass in der Pressemitteilung der Formel 1 Recep Tayyip Erdogan, der Präsident der Türkei, auch ein Statement abgegeben hat. Also das ist ein Ansinnen gewesen, das von ganz oben gekommen ist, die Formel 1 zurückzuholen. Da gibt es ja dann auch diese Quervergleiche zu Deutschland, wo sich viele Fans noch viel mehr Involvierung wünschten der Politik, dass man so ein Projekt wie die Formel 1 auch wieder auf deutschem Boden bekommt. Die Türkei macht es dann einfach auch. Ja, und wir dürfen gespannt sein. So ziemlich steht der Rennkalender dann auch so für 2028. Ne? Sandford ist ja dieses Jahr zum letzten Mal dabei. Dafür wird Portimao reinkommen. Dann haben wir Spa, die in die Rotation gehen werden. Also zumindest die europäischen beziehungsweise europanahen Rennen dürften damit eigentlich alle durch sein. Da dürfen wir jetzt nur noch gespannt darauf sein, ob jetzt noch weitere Strecken dazukommen werden für die nächsten Jahre, ob es noch weitere Rotationen geben wird. Ja, was war so dein Gedanke, als die Türkei bekannt gegeben worden ist als neuer alter Rennort der
Ja, ich bin
Formel
da
1?
tatsächlich positiver gestimmt als du, Kevin. Also es waren jetzt keine Jahrhundertrennen, die wir da gesehen haben, ganz klar, aber mir hat sie doch irgendwie immer gefallen. Ich find das Layout sehr schön. Ich habe in meiner Jugend sehr oft selber so ein bisschen Strecken versucht mit zu erfinden. Und tatsächlich kommt die Türkei meiner Stammstrecke, die ich immer gezeichnet habe, doch recht nah. Also von daher mein Fazit da doch positiv, und ich glaube auch für Formel-1-Reisende, Istanbul und die Türkei sind ja eine Reise wert durchaus. Natürlich muss man erwähnen, dass es jetzt momentan natürlich eher heikel ist, aber hoffen wir mal, dass das nächstes Jahr vielleicht nicht mehr ganz das brenzliche Thema ist. Und ja, ich glaube, dass das könnte wirklich wieder was werden. Es ist positiv, dass wir wieder eine klassischere Rennstrecke haben. Natürlich, es ist auch eine der neueren Strecken. Es ist auch mehr oder weniger einer dieser verschriebenen Retortenstrecken vielleicht zu teilen mit Asphaltausläufen, aber eben auch viel, viel traditioneller Rennstrecke. Es ist kein Stadtkurs. Das ist schon mal durchaus positiv. Die Türkei ist, auch wenn, ich glaube, es offiziell im asiatischen Teil liegt, die Strecke, ne? Nichtsdestotrotz ist es schon Europa nah und aus Europa gut zu erreichen. Für mich ganz positiv. Wir haben ja vor ein paar Ausgaben, auch es war letzte Ausgabe sogar, über das Thema gesprochen, Formel 1 und Familie. So ein Istanbul-Urlaub, so ein Türkei-Urlaub verbinden mit der Formel 1, das würde natürlich schon sehr reizvoll sein. Und Von daher glaube ich schon. Und der beste Nebeneffekt, Kevin, nicht, dass wir das nötig hätten, aber der ein oder andere Fahrer, Gruß an Pierre Gasly, kann da vielleicht auch gleich nach dem Rennen noch wieder ein bisschen mehr Gewicht auf die Waage bringen in Form von Kopfhaarbedeckung. Und also nein, Spaß beiseite. Ich sehe es echt positiv. Ich freue mich drauf. Ich fand, es hat zu Corona-Zeiten, fand ich schön, dass die Strecke mal wieder da war. Und jetzt auch mit Portimao kriegen wir so ein bisschen auch wieder diesen Corona-Kalender und den habe ich persönlich sehr, sehr geliebt, ehrlicherweise. So ein bisschen zurück und in Zeiten von vielen Stadtstrecken, von vielen Projekten und wir stehen kurz vor einem mit Miami, was ja auch mehr oder weniger Prestige ist und wo man halt eine Rennstrecke irgendwie auf Krampf in Anführungszeichen um ein Stadion rumgepflastert hat. Glaube ich, ist das eine erfrischende Alternative, auch wenn ich jetzt Miami und auch Stadtstrecken jetzt nicht per se schlecht machen möchte. Aber es ist eine schöne Waage und glaube ich, macht das Gleichgewicht zwischen Stadtkursen und Rennstrecken auch wieder positiver anzusehen.
Ja, der Grand Prix wird dann präsentiert von Turkish Airlines. Und wir kommen noch zur dritten News. Alan McNish ist neuer Renndirektor bei Audi. Jonathan Wheatley hat das Team ja verlassen auf eigenen Wunsch hin. Wir wissen immer noch nicht, wie es mit Wheatley weitergeht zum Zeitpunkt der jetzigen Aufnahme, 26. April 2026. Wir dürfen aber weiter davon ausgehen, dass es nur noch darum geht, eine Einigung zu finden zwischen Audi und Aston Martin, damit Jonathan Wheatley verfrüht dort aufschlagen kann, um die Rolle des Teamchefs zu übernehmen. Aber da warten wir auf die Bekanntgabe. Alan McNish wird Renndirektor. Mattia Binotto, der ja aktuell der CEO und Teamverantwortliche ist, hat ja gesagt, wir suchen keinen neuen Teamchef. Jetzt ist es halt ein Renndirektor. Es ist so ein bisschen das, ja, erweiterte Paket zu dem, was Alessandro Alonso Bravi bei Sauber gemacht hat, mit ein paar mehr, sage ich mal, Kompetenzen. Ja, am Ende ist er ein Stück weit dafür verantwortlich, dass das Geschehen vor Ort läuft. Aber klar scheint zu sein, Dennis, Mattia Binotto möchte mehr Macht haben, auch über die Geschicke im Team. Sag mal so, ne, bei Ferrari hat das nicht so optimal funktioniert für Binotto. Gut, nun liegt es uns fern, vermutlich irgendwelche Ratschläge zu geben an ein Formel-1-Team, wie man arbeiten sollte. Aber ich glaube, ich wäre doch eher auf eine Lösung gegangen, einen vernünftigen Teamchef zu suchen. Nichts gegen Alan McNish. Das ist sicherlich ein sehr patenter Mann, der die Rolle gut ausfüllen wird. War ja zuletzt der Nachwuchsverantwortliche für dieses neu kreierte Audi Junior-Team, wo ja der Kollege Freddy Slater, Grüße gehen raus an unseren treuen Hörer Falco, der erste Juniorfahrer war, den Audi bekannt gegeben hat. Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, Dennis, ich weiß nicht, wie es dir da geht, dass die da doch aus blauem Himmel irgendwie erwischt worden sind mit dem Abgang von Jonathan Wheatley und sie nicht wirklich einen Plan B hatten, wie das weitergehen soll, wenn das mal der Fall ist. Und so empfinde ich jetzt auch diese Anstellung von Alan McNish als Renndirektor. Also es ist jetzt irgendwie so, wir setzen da jetzt jemanden hin, wir suchen jetzt eigentlich keinen Teamchef. Das kann sich natürlich auch immer wieder ändern, weil Situationen sehr volatil sind, auch im Motorsport in der Formel 1. Aber trotzdem sollte man im Büro von Gernot Döllner die Geschichte von Mattia Binotto bei Ferrari vor Augen haben, ne? Dass es da eben nicht so gut lief. Es ist schon irgendwie komisch, wenn ich jetzt gerade Audi mir so angucke, es wirkt nicht sehr, sehr durchgeplant, was da
Ja,
gerade
vor
passiert.
allem wirkt es auch so, als ob man eben diese Führungsstruktur wieder extrem aufbläst. Ich reihe mich da ein, nichts gegen Alan McNish, auch als Fahrer, unter anderem Le Mans-Sieger, sicher seiner Motorsportkarriere einigen Glanz hinzugefügt, aber man fächert das Ganze wieder auf, man legt die Kompetenzen, die woanders eben klar bei einem Menschen liegen, wieder auf mehrere auf. Sagt, man möchte keinen richtigen Teamchef, dann holt man jetzt eben Vergleich zum Fußball zu diesem Sportdirektor und wir haben wieder mehrere Positionen. Und gerade bei Audi, wo wir wissen, da steckt ein Vorstand hinter, da steckt ein Automobilkonzern hinter, da sind schon viele Ebenen überhaupt, bevor es einmal ins Formel-1-Team kommt. Und das weiß ich auch nicht, ob das so die richtige Entscheidung ist. Es scheint, und da bin ich ganz bei dir, dass man offenbar nicht wirklich einen Plan hatte oder nicht wirklich überlegt hat, was könnte sein, wenn Wheatley geht, weil es gab ja auch erstmal keinen Grund zu dieser Annahme, zumindest für Außenstehende. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt auch so die Formel 1 in den letzten Jahren angucke, jetzt auch speziell bei Alpine zum Beispiel, wo ja alle auch ein bisschen gelacht haben, als mit Flavio Briatore wieder so ein Mastermind kam. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, manchmal gar nicht verkehrt, wenn du wirklich einen hast, der wirklich die Verantwortung übernimmt. Klar, mit Verantwortung bedeutet das eben auch, die Ergebnisse müssen kommen, sonst machst du deinen Job nicht richtig. Aber eben eine Person, die diese Geschicke leitet, eine Person, die die Verantwortung hat. Und wenn du die wieder auf mehrere überträgst, wer ist dann der Schuldige, wenn es nicht läuft? Wo gehst du dann ran? Wer wird geschmissen? Und das sind dann wieder all die Fragen, die aufkommen werden. Und es werden wieder längere Wege. Es wird bis zu einer Genehmigung für irgendwelche Geschichten, sei es Ersatzteile, sei es vielleicht irgendwelche anderen Entscheidungen, wieder mehrere, die berühmten wahrscheinlich Microsoft Teams Konferenzen geben, wo alle beieinander sitzen und drei nebenbei irgendwie Doodle Jump spielen. Und das weiß ich nicht, ob das so hilfreich ist. Gerade jetzt am Anfang, glaube ich, braucht Audi eine klare Struktur, braucht Audi jemanden mit viel Erfahrung in der Formel 1, der eben auch diese Verantwortung an sich nimmt und damit eben dann entweder für Erfolg oder Scheitern auch verantwortlich ist und eben nicht dieses breite Auffächern. Ist nur meine ganz persönliche Meinung. Ich bin mal vielleicht auch in die Kommentare, wie ihr das seht. Aber ich glaube schon, dass Audi besser beraten wäre, wirklich da einen kompletten Mastermind hinzusetzen. Und ob Mattia Binotto der Richtige ist nach den Ferrari-Jahren, weiß ich nicht. Da hatten wir ja auch alle das Gefühl, dass Mattia Binotto stark ist im Ingenieurswesen, stark am Auto, aber eben mit seinen Entscheidungen auch zuweilen nicht wirklich gut dastand. Wir erinnern uns, Sebastian Vettel und Charles Leclerc, diese ganzen Geschichten und immer wieder auch Teamentscheidungen, Strategieentscheidungen, wo er gezögert hat, wo er sich teilweise nicht sicher war, wie er damit umgehen sollte oder eben ein bisschen unbeholfen gewirkt hat. Und von daher mal schauen. Aber jeder hat auch irgendwo eine zweite Chance verdient und vielleicht kann er in dieser Position jetzt auch mit der Erfahrung, die er bei Ferrari gemacht hat, reinwachsen und Audi dann doch entgegen unserer oder meines jetzigen Standpunkts mit genau dieser Konstellation zum Erfolg führen. Das wird uns die Zeit zeigen. Ich persönlich glaube aber, man wäre besser beraten gewesen, wirklich einen Teamchef einzusetzen.
Mattia Binotto selber sagte in der Pressemitteilung seiner Bekanntgabe, also der von Alan McNish, dass er eine außergewöhnliche Kombination aus Rennerfahrung, technischem Verständnis und Führungsqualitäten in diese Rolle einbringt. Er ist seit vielen Jahren ein zentraler Bestandteil der Motorsportstruktur von Audi und hat in seinen Funktionen innerhalb des Audi-Teams seit dessen Start eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung unserer Vorbereitung auf die Formel 1 gespielt, nicht zuletzt durch seine Arbeit im Bereich der technischen Partnerschaften. Diese Ernennung stärkt unsere Führung an der Rennstrecke in einer entscheidenden Phase unseres Projekts. Allens Fähigkeit, alle leistungsbezogenen Bereiche zu vernetzen, vom sportlichen Betrieb bis hin zur Fahrerentwicklung, wird von grundlegender Bedeutung sein, während wir unser Team weiter aufbauen. So die Worte von F1-CEO Mattia Binotto. Und dann die größte Nachricht der Woche war mit Sicherheit die der FIA, dass es Regeländerungen, Anpassungen an das Motorenreglement der Formel 1-Saison 2026 gibt und das mit dem Start in Miami. Die Teams bekommen im ersten freien Training 90 statt 60 Minuten Zeit, sich an die Änderungen zu gewöhnen. Wir könnten euch das jetzt natürlich jetzt nochmal wunderbar aufdröseln, was alles bekannt gegeben worden ist. Aber wir haben ja den von euch sehr geschätzten Technikexperten David Warnhold und ich habe ihn gebeten, uns mal eine Zusammenfassung zu erstellen im Rahmen einer Sprachnachricht. Was ist geändert worden und welchen Effekt werden diese Änderungen seiner Meinung nach haben? Er hat sich eingelesen und jetzt hören wir mal rein. David Warnhold zu den Anpassungen der Formel 1 Motorenregeln ab
Hi
Miami.
Kevin, hi Dennis, hi Starting Grid Community. Es gibt ja jetzt ein Update für das Reglement und Kevin und ich haben ein bisschen darüber geschrieben und hier mal ein paar Gedanken von meiner Seite vorab. Würde ich schon mal sagen, entwickelt es sich in die richtige Richtung. Also man versucht zum einen einfach dieses etwas unnatürliche Racing ein bisschen mehr wieder hinzubiegen, nenne ich es jetzt mal bewusst, wo es herkommt. Also dass es etwas natürlicher wirkt nach außen, aber glaube ich auch für die Fahrer. Trotzdem denke ich, dass es einfach noch nicht genug ist und es eigentlich erstmal nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist. Und zusätzlich denke ich auch, dass es an ein paar Stellen noch unnatürlicher wird, beziehungsweise die versuchen von außen noch mehr einzuschränken, was genau vorgeht. Aber gehen wir mal ganz kurz von oben durch. Also Ziel war ja eigentlich, die Qualifying-Performance zu ändern oder zu verbessern, sage ich mal. Da hat man jetzt ja vorgeschrieben, dass anstatt 8 Megajoule nur noch 7 Megajoule Energie zur Verfügung stehen pro Runde, was, wie gesagt, schon mal in die richtige Richtung ist. Ich glaube, das reicht immer noch nicht aus. Sie schreiben ja selbst, dass man dadurch immer noch 2 bis 4 Sekunden Super Clipping hat. Das heißt, diese Bereiche hat man immer noch. Ich hatte, glaube ich, im Podcast vorgeschlagen, dass man das einfach wirklich pro Strecke simuliert und sagt, wo kann man wie viel Energie einsammeln, die man dann auch nutzen kann. Ich glaube, da ist irgendwo ein Wert von 5 Megajoule wahrscheinlich realistischer oder auch bei manchen Strecken 6, dass man wirklich ohne komplettes Super Clipping über die Runde kommt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine Entwicklung in die richtige Richtung. Dann ist ja das Super Clipping die verfügbare Leistung, die man da zur Verfügung hat, von der MGUK von 250 kW auf 350 kW erhöht worden. Dadurch kann man halt im gleichen Zeitraum 100 kW hat man 100 kW mehr Leistung zur Verfügung für die Rekuperation, was halt bedeutet, man kann mehr Energie aufsammeln. Das Problem dabei ist halt, dass du gleichzeitig natürlich das Delta zum Verbrennungsmotor, was der leistet, reduzierst. Da hatten wir im Podcast auch schon mal drüber gesprochen und dementsprechend macht das schon da Sinn, wo du dann jetzt in Kurvenfahrten oder in schnellen Kurven eh nicht wirklich die volle Leistung brauchst. Aber wenn du das auf der Geraden anwendest, ist halt meiner Meinung nach der Effekt, den dann der Superclip hat, noch größer, weil du halt dementsprechend noch mehr negatives Moment oder halt die elektrische Leistung, die du hast, um zu rekuperieren, noch größer ist und der Verbrennungsmotor dagegen arbeiten muss. Von daher in den Bereichen, Kurven, wo das halt, wo man eh nicht die komplette Leistung braucht, ist das, glaube ich, gut. Aber es könnte auch den einen oder anderen Nachteil mit sich bringen. Ich glaube, das wird sich nur von Strecke und zu Strecke zeigen, wie das wirklich aussieht. Und das gilt ja fürs Qualifying und fürs Rennen. Und dann haben sie noch geschrieben, dass quasi jetzt die Anzahl der Rennen, wo man weniger Energie zur Verfügung hat, also das Energielimit runtergesetzt werden kann, nochmal auf um 4 weitere, also auf 12 gesetzt wird. Da weiß ich gar nicht, warum die sich überhaupt irgendein Limit setzen. Wie gesagt, zurück zu meinem ursprünglichen Gedanken, simuliert das pro Strecke und macht das Strecken individuell und hängt euch da nicht so einen Klotz ans Bein. Dann das Thema bezüglich Unterschiedlichkeiten oder unterschiedlichen Geschwindigkeiten zwischen den einzelnen Fahrzeugen. Da haben sie jetzt ja gesagt, okay, wir müssen da auch was machen. Und zwar im Endeffekt gibt es da jetzt auch ein paar Änderungen. Zum Beispiel ist die Leistung, die du von der MGU abgeben kannst, ist jetzt nochmal unterteilt in unterschiedliche Streckenabschnitte. Das heißt, überall, wo der Straightline-Mode aktiv ist, also wo die Flügel quasi aufgeklappt sind, kannst du 350 kW von deiner MGUK nutzen. Überall, wo das nicht ist, darfst du nur 250 kW nutzen. Und dann ist der Boost auch nochmal limitiert auf 150 kW. Das heißt, wenn du quasi jemanden überholen willst und bist halt nicht in einem Straightline-Mode, sondern quasi am Ende, wie jetzt, glaube ich, bei Bermann auch kurz vor einer Kurve, dann kannst du halt nur 150 kW nutzen und nicht 350 kW. Dadurch hast du natürlich viel weniger Leistung und der Geschwindigkeitsunterschied wird dementsprechend automatisch geringer. Der Nachteil, glaube ich, an diesen ganzen, dass man es jetzt so vorschreibt für jeden Bereich, ist, dass es mehr vorgeschrieben wird, wo die MGU eingesetzt wird, in welchem, sag ich mal, Zustand, also 350 kW, 250 kW oder 150 kW. Das heißt, es wird viel weniger Unterschiede geben, die dieses Geschwindigkeitsniveau gleich erhalten. Der Nachteil daran wird aber sein, dass man auf jeden Fall weniger Überholmanöver sehen wird, die an ungewöhnlichen Stellen stattfinden, weil du halt einfach jetzt auf einmal extrem limitiert bist in deiner Leistung. Also es gab ja in den ersten 3 Rennen Überholmanöver in unterschiedlichste Kurven, wo man das vorher noch nie gesehen hat, weil du halt einfach so viel mehr Leistung zur Verfügung hattest. Das ist jetzt halt nicht mehr der Fall. Das heißt, du wirst wahrscheinlich, oder nicht du, sondern die Fahrer werden wahrscheinlich dahin zurückgehen, dass es, dass das Überholen an natürlicheren Orten stattfinden wird. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel von der Formel 1, dass man halt nicht diese ungewöhnlichen, außergewöhnlichen Stellen hat, weil es einfach weniger kontrollierbar ist. Ich glaube, der Nachteil ist halt, wie ich gerade eben schon gesagt habe, dass es dadurch mehr vorgeschrieben wird, wo wer die MGU wie nutzen kann und es auch gleicher wird und dadurch dieses Racing, was vielleicht gerade einen positiven Effekt oder ja, was ein positiver Effekt dieses Reglements war, das wird vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Das muss man jetzt mal sehen, wie sich das entwickelt, aber ich glaube, das ist meine Befürchtung ein bisschen. Und dann gibt es ja noch ein Update bezüglich der Rennstarts und da ist ja im Endeffekt das Ziel, dass halt ein Auto nicht stehen bleibt oder der Fahrer das abwürgt oder mit einer extrem langsamen Geschwindigkeit vorwärts fährt. Das heißt also, es gibt anscheinend einen Mechanismus, der erkennt, wie stark das Auto beschleunigt. Und wenn das zu langsam ist, dann wird die MGU freigegeben, auch schon unter 50 km/h und kann quasi dem Fahrer helfen oder dem Fahrzeug besser zu beschleunigen. Da bin ich so zweigeteilter Meinung. Auf der einen Seite denke ich, aus dem Sicherheitsfaktor möchte man natürlich auf gar keinen Fall, dass ein Auto steht und ein anderes mit einer extrem hohen Geschwindigkeit hinten drauf fährt. Auf der anderen Seite finde ich es halt schon irgendwie krass, dass man quasi so eine Art Mode einführen muss, der jetzt dem Fahrer dann hilft, quasi loszukommen, wenn er es selber nicht hinbekommt. Und ich weiß nicht, ob das in dem Motorsport-Level wirklich notwendig sein muss. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, warum es manche Fahrer slash Teams slash Hersteller hinbekommen, dass es klappt und andere überhaupt nicht. Und hier steht zwar in dem Artikel drin oder in dem Reglement auch, dass es keinen sportlichen Vorteil bringen soll, aber trotzdem gibst du halt einem Fahrer, der es aus welchen Gründen auch immer nicht hinbekommt, selbst einen guten Start zu abzuliefern, die Möglichkeit, dass er halt besser vom Fleck kommt als vorher. Ja, muss man mal sehen. Bin ich jetzt ehrlich gesagt irgendwie gerade nicht so der größte Fan von. Und dann gibt es noch ein paar Updates bezüglich Reifentemperaturen für Intermediate-Reifen ist abgedatet worden. Wenn es nass ist, hat man weniger Leistung bei der MGU oder weniger Drehmoment. Das hat damit zu tun, dass man einfach weniger so Drehmomentspitzen hat und weniger Wheelspin. Da stehen jetzt aber keine Zahlen bei, also es wird wahrscheinlich noch veröffentlicht. Und das hintere Lichtsystem soll wohl auch überarbeitet worden sein und vereinfacht worden sein. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das dann zeigt. Da hatten wir auch im Podcast drüber geredet. Ich denke, das ist ein guter und wichtiger Punkt. Und dann gibt es noch einen Punkt für quasi wie die MGU eingesetzt wird, wenn der Fahrer aufs Gas geht. Das ist einfach so ein Detail, wo quasi jetzt irgendwie scheinbar es so war, dass quasi die erst ab einer gewissen Gaspedalstellung die MGU dazugeschaltet wurde und dementsprechend manche Fahrer halt lange so im Halbgasstellung gewartet haben, bis sie komplett aus der Kurve raus waren. Das hat halt dazu geführt, dass es auch teilweise sehr extreme Geschwindigkeitsunterschiede gab. Da gibt es aber auch keine Details zu in dem FIA-Artikel, wie das jetzt auf jeden Fall aussieht. Ich glaube, die aktuellen, also das muss ja auch noch durch, ganz kurz gucken. Genau, das muss jetzt eh noch verabschiedet werden am 3. Mai. Das heißt, danach werden wir wahrscheinlich dann auch ein Update von dem richtigen Reglementstext haben und dann können wir nochmal darüber sprechen. Also zusammengefasst, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, ich glaube in die richtige Richtung, aber das ist noch weit weg von dem, was notwendig ist, um das Fahren wieder natürlicher zu machen und so von dem, was ich so zwischen den Zeilen auch gelesen habe und auch, ja, ich mal so gehört habe, ist schon, glaube ich, wird es dahin gehen, dass man weggeht von diesem 50-50-Split in der nahen Zukunft, wahrscheinlich nicht mehr in 2026, aber darüber hinaus. Und das ähnlich, wie ich das auch im Podcast schon gesagt hatte, ist dahin gehen wird, dass der Verbrennungsmotor mehr Leistung bekommt und das komplette Hybrid-System oder HV-System einfach etwas weniger Leistung und dafür konstanter und auch länger das abgeben kann. Ja, wie gesagt, jetzt warten wir mal ab, wie dann wirklich der finale Reglementstext aussieht, wenn der veröffentlicht wird. Da bin ich mal gespannt. Und genau, gucken wir mal. Viele Grüße auf jeden Fall und wir hören uns bald.
Ja, bei Dennis gibt es gerade ein paar technische Probleme hier in unserer Aufnahme. Wir hoffen, dass wir das gleich wieder gelöst bekommen. Ich kann für meinen Teil auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich finde, dass es gut ist, dass man diese Änderungen gemacht hat. Ich finde diese Änderungen, wie David sie auch erklärt hat, sehr sinnvoll, dass man gewisse Parameter so anpasst, dass vor allem in der Qualifikation das Gas geben mehr möglich ist. Das bedeutet allerdings trotzdem, dass die Rundenzeiten ein bisschen langsamer werden. Man geht davon aus, dass die Runden mit den 7 Megajoule rund eine Sekunde langsamer werden. Wenn man noch weiter runtergeht, würde das teilweise bis zu 2 Sekunden bedeuten, die es langsamer werden würde. Aber insbesondere was die Möglichkeiten für die Fahrer angeht, auch diese Leistung mehr aus dem Verbrennermotor zu ziehen, weniger aus der Batterie, für den jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, genau das Richtige. Es ging jetzt erstmal darum, diese kleinen Stellschrauben zu drehen, die man recht schnell drehen kann, ohne diesen großen Split jetzt anzufassen. Denn ich denke, das wird man in den nächsten Jahren machen. Ich glaube sogar, dass dieses Jahr noch das neue Motorenreglement für die Zukunft irgendwie zusammengeschustert wird und auch schon abgesegnet wird, dass man das alles so vereinbaren kann zwischen dem, was gewünscht wird von den Herstellern und der FIA und der Formel 1 und den Möglichkeiten, die dann die FIA hat, darauf zu reagieren. Und ich glaube, dass der Weg der richtige ist. Ich glaube auch, dass in Bezug auf die Sicherheit, dass die Anfahrgeschwindigkeiten aufeinander reduziert werden durch einen anders eingestellten Boost, diese plus 150 kW, die man hat, ja wesentlich geringer sind als das, was zum Beispiel Oliver Berman hatte, als er mit Vollpin auf Franco Colapinto draufgefahren ist. Auch das ist der richtige Schritt, ein schneller Schritt, den man gehen konnte. Und da sieht man ja auch, was möglich ist. Und die FIA hat das immer wieder gesagt, wir müssen auf die Zahlen auf der Strecke warten. Es bringt uns alles nichts, das über Simulation zu machen. Wir müssen das über die Zahlen an der Strecke hinbekommen. Und demnach denke ich, dass wir da die ersten richtigen Schritte gesehen haben. Ein bisschen skeptisch bin ich durchaus, was den Start angeht. Das sehe ich dann wie David. Ich weiß nicht, ob es korrekt ist, jetzt, weil einige Teams es ja hinbekommen haben mit der Art und Weise, wie gestartet werden muss mit den neuen Autos und andere Teams eben nicht, da jetzt mit so einem Modus dazu zu kommen, dass MGUK-Energie zugespeist wird und dann zu sagen, es wird keinen sportlichen Vorteil haben, irgendwie hat es den ja schon, ne? Weil die Autos, die eigentlich Probleme hätten wegzukommen, dann wegkommen werden. Und das sind so Sachen, einerseits gut, andererseits auch schade irgendwie, weil man sich dem Druck jetzt doch gebeugt hat, sehr schnell was zu verändern. Und das, was David erzählt hat, dass es jetzt vielleicht dann doch eher Überholmanöver an den geplanten, in Anführungsstellen, Strichen, Stellen gibt, ähnlich wie beim DRS, dass du eine lange Gerade hast, wenn du da die volle Leistung hast, plus nochmal den Boost, dass du dann überholen wirst, wie bei einem DRS-Überholmanöver und eben nicht wie in den ersten Rennen, dass sich die Ferraris zum Beispiel über mehrere Runden battlen werden. Also ich finde persönlich, diese Medaille hat zwei Seiten, hat durchaus zwei Seiten. Wir müssen jetzt mal Miami abwarten und die nächsten Rennen abwarten, wie sich das dann wirklich zeigt. Klar ist aber, die FIA hat ihr Wort gehalten. Ich finde, das muss man auch mal lobend erwähnen. Wir sind ja gerne dabei, auf die FIA auch draufzuhauen, aber in dem Fall haben sie ihr Wort gehalten, haben sich das angeguckt und haben dann mit den Teams schnelle Lösungen erarbeitet, die jetzt dann in Miami 90 statt 60 Minuten im ersten freien Training Zeit haben, sich darauf einzustellen, weil ja dann eben auch eine Sprintqualifikation direkt ansteht und da das ein Sprintwochenende ist, einfach das Ganze sehr, sehr geballt ist. Ja, Dennis, wie stehst du? Du bist wieder da zu den Änderungen, die die FIA gemacht hat. Was erwartest du davon? Und ja, gefällt dir auch etwas nicht von dem, was man da jetzt gemacht
hat? Ja, ich hoffe, du hörst mich jetzt wieder. Ich hatte wohl super Clipping hier, aber es scheint jetzt wieder zu gehen. Ich glaube, es ist eine ganz okaye Geschichte. Ich sehe Davids Punkte natürlich, die er anspricht. Ich sehe aber auf der anderen Seite, so fair muss man sein, auch die FIA, die natürlich ihr Reglement jetzt ad absurdum führen würde, zu teilen, wenn sie da jetzt einen ganz, ganz starken Einstrich machen. Deswegen der logische Schluss eben diese, die hat David ja auch eigentlich schon fantastisch in unserer Ausgabe vor ein paar Wochen beschrieben, diese Lösungsansätze, die natürlich umzusetzen, aber zu schauen, dass man es so minimal wie möglich macht, um eben diesen, das haben wir auch aufgeklärt, diesen Mythos von 50-50 irgendwo noch beisammen zu halten. Ich habe mich ja auch zu dem Thema schon geäußert, gerade was die Qualifikation angeht. Ich würde es begrüßen, wenn die Runden zwar ein paar Sekunden langsamer sind, aber die Fahrer eben ans Limit gehen, und das scheint ja jetzt zumindest schon mal in die Richtung zu gehen. Also es sind kleine Schritte, ganz klar. Es ist noch nicht die, es war ja auch zu erwarten, dass es jetzt nicht den großen Regelumbruch gibt. Man geht diese kleinen Schritte. Ich bin prinzipiell ganz bei David. Ich würde es logischer finden, auch jetzt ohne den gleichen technischen Sachverstand, wie er natürlich hat. Aber ich würde es trotzdem auch logischer finden, wenn man einfach errechnen würde pro Strecke, was kann das Auto überhaupt wieder an Energie einfahren, und das stellt man eben zur Verfügung, damit man theoretisch ja volle Kanone fahren kann. Man will natürlich dieses Reglement irgendwo auch halten, irgendwo versuchen, nicht jetzt was ganz anderes zu bauen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und vom Racing her war es bis jetzt ja auch kein Fehlgriff. Da stehe ich weiter zu. Ich glaube, auch wenn es eine andere Art von Racing war, auch wenn es seine, das haben wir auch beleuchtet, auch wenn es seine Schattenseiten definitiv hatte, hat mich das abgeholt bisher, was den reinen Rennverlauf angeht. Und wenn man jetzt eben diese Stellschrauben langsam dreht, besonders bei der Qualifikation, da finde ich es am eklatantesten, und da hat es auch mir so ein bisschen das Herz gebrochen, das zu sehen. Und dann vielleicht auch eben im Rennverlauf, um die am wichtigsten die Gefahren, die eben auch mit diesem neuen Reglement verbunden waren und die wir ja auch hatten in Suzuka, um die zu minimieren. Und dann bin ich eigentlich glücklich, und wir werden sehen, ob sie noch ein paar Anläufe nehmen müssen, vielleicht eben noch nachjustieren, vielleicht hier und da an die Strecken anpassen. Ich bin immer noch sehr, sehr gespannt auf Monza. Das wird, glaube ich, ein harter Gradmesser für dieses Reglement. Das hatte David ja auch vor einigen Wochen hier gesagt. Und von daher schaue ich mir das eben, wie ich es mit dem Reglement bis jetzt auch gemacht habe. Ich schaue es mir an. Ich werde vorher nicht irgendwie schreien, das ist aber alles Kacke oder das ist das beste Reglement aller Zeiten. Nein, ich schaue mir das an. Ich bewerte das. Ich glaube, in Miami werden wir erstmal einen Eindruck auch wieder bekommen. Da haben wir auch eine relativ lange Gerade, da haben wir 90 Minuten Training, dann gleich Sprint und Rennen, also wir werden viele Eindrücke sammeln, und danach werde ich ganz persönlich für mich mein Fazit ziehen und natürlich das auch nächste Woche im Podcast mit euch teilen. Ja, schauen wir mal. Das könnte, wie gesagt, die erste kleine Stellschraube in die richtige Richtung sein, und hoffentlich, und das wäre mein Wunsch, auch alle wieder vereinen, denn dieses, was wir jetzt haben, dieses Alt gegen Jung, dieses Traditionalisten gegen Moderne, das macht mich momentan ehrlicherweise auch ein bisschen müde, und ich würde mir einfach wünschen, dass wir alle wieder auf einen Nenner kommen und alle diese Sportart, die wir ja alle lieben, vom neuen Netflix hin, Fan hin, bis hin zu dem, der in den 70ern schon die Turbomotoren hat heulen hören, und wenn wir uns da alle wieder einig werden, wäre es ja eigentlich mit am schönsten, und dann können wir auch wieder friedlich und gemeinsam diskutieren über den Sport, den wir alle halt toll finden.
Was Fluch und Segen ist, mit Sicherheit, dass jetzt zwei Sprintwochenenden hintereinander anstehen. Wir haben natürlich eine Pause zwischen Miami und Kanada, aber beides sind Sprintwochenenden. Das heißt, du hast direkt mal zwei Qualifikationen jeweils. Kann gut sein, dass man da auch direkt den pursten Eindruck dieser Veränderungen, gerade in Bezug auf die Freigabe der Megajoules und die Möglichkeit, wirklich Vollgas zu geben, ohne dass man in den Superclip kommt, dann auch sehen kann. Das kann aber auch bedeuten, dass es wieder Schwächen gibt, die man sehen wird. Also, dass eine gewisse Grundoffenheit wichtig ist, glaube ich, ist klar, dass man jetzt nicht die größten Änderungen erwarten sollte, was das Feld angeht, auch. Aber wir dürfen verhalten optimistisch sein, glaube ich, dass man jetzt zumindest versuchen wird, für die nächsten Jahre dieses Motorenreglements, egal wie lange das Ganze dann laufen wird mit diesem Reglement, auch in die richtige Richtung gelenkt werden soll. Das Interesse von allen Seiten ist da, und ich glaube, man muss jetzt den Leuten, die das ausbaldowern müssen, auch die Möglichkeit geben, das zu tun. Und das wird eben nicht von heute auf morgen funktionieren, das wird auch nicht von heute auf übermorgen funktionieren. Das braucht seine Zeit. Das braucht zumindest mal 1 bis 1,5 Jahre, glaube ich, bis sich das alles mal so eingeruckelt hat. Und dann glaube ich schon, Dennis, dass das nächste Motorenreglement, das habe ich ja gerade schon angedeutet, in diesem Jahr durch sein muss, Und aktuell geplant ist es ja, das 2031 zu bringen. Ich glaube, es wird früher kommen. Ich glaube, man wird jetzt früher versuchen, das hinzubekommen, auch um es General Motors zu ermöglichen, jetzt nicht einen Motor für 29 bauen zu müssen, das im modernen Reglement jetzt sozusagen, sondern vielleicht dann schon für das neue Reglement dann einen Motor bauen zu können. Das heißt, wenn ich jetzt Geld setzen müsste, würde ich sagen, man wird das nächste Motorenreglement um 2 Jahre vorziehen. Man wird es 2029 versuchen zu bringen. Nur dafür muss vermutlich dieses Jahr schon eine einheitliche Meinung entstehen, was man will, wie viel Verbrenner. Es wird vermutlich trotzdem einen kleinen Elektroanteil geben. Da wird man nicht dran vorbeikommen. Nur, wie David das auch gesagt hat, weg von dem 50-50-Split, noch viel mehr Fokus auf den Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, da würde mich deine Meinung zum Abschluss noch interessieren, dass man dieses neue Motorenreglement post 2030 vorziehen wird.
Das halte ich für einen guten Call, denn was mich immer schon gewundert hat, und das ist für mich eigentlich der größte Indikator dahin, dass man da vielleicht auch ein bisschen früher kommt, ist eben diese Cadillac-Geschichte, weil mir hat sich der Sinn nie erschlossen, wieso ein Hersteller um 2 Jahre oder jetzt vor Ablauf eines Reglements jetzt noch einen Motor baut und auch für die Entwicklung des Teams. Ich denke, 2029 werden sie die Formel 1 soweit verstanden haben und mit Ferrari-Aggregat vielleicht dann auch wesentlich konkurrenzfähiger sein als derzeit, und dann machen sie ja wieder einen Schritt zurück. Wir sehen es gerade bei Aston Martin, wenn du da so eine Fehlentwicklung hast und wenn General Motors dann eben das erste Mal komplett herausgelöst aus der Historie einen Formel-1-Motor baut, glaube ich nicht, dass sie gleich den Heiligen Gral erwischen. Von daher halte ich das schon für eine logische Variante. Ich glaube auch, dass man wahrscheinlich dann es schwebt ja immer noch dieses ominöse 12. Team über uns, was viele gern hätten und ich glaube auch mittlerweile die Formel 1 gerne hätte. Und da haben wir ja auch mit BYD zum Beispiel jemanden, der sich da scheinbar in Stellung bringt. Und ich glaube, auch da möchte man dann vielleicht Nägel mit Köpfen machen. Und wenn man denen eben auch die Möglichkeit gibt, da relativ früh auch einzusteigen in einem Zeitraum, der gesund ist, und ich glaube, bis 2029, das wäre gesund, um ein Formel-1-Team aufzustellen, dann macht man, glaube ich, alles richtig. Wie dieses Reglement dann aussieht, kann man jetzt nur mutmaßen. Ich denke auch, Elektro wird weiterhin irgendwo Bestandteil sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen reinen Verbrennermotor bekommen, auch weil ich persönlich nicht glaube, dass die synthetischen Kraftstoffe wirklich so in die Automobilwelt einkehren werden, wie man sich es vielleicht auch wünscht, weil es natürlich eine hoffnungsvolle Alternative auch für bestehende Autos und auch natürlich für Motorenhersteller, und das sind die deutschen Autofabrikate beispielsweise, ja auch wäre. Von daher wäre mein Call auch ein hoffentlich wirklich toller Motor und ja, ein Elektroanteil ähnlich eigentlich, wie wir es in der WEC haben. Und ich denke, damit würde man alles richtig machen. Man würde alle Seiten beschwichtigen und dann ja vielleicht wieder in ein neues Jahrzehnt eintauchen. Denn was wir uns alle vor Augen halten müssen bei aller Romantik, und das geht momentan ein bisschen unter, glaube ich, wenn wir jetzt hier so ein V12-Motor hätten, der uns wieder um die Ohren kreischt. Das gibt vielen, und das würde mir persönlich auch zu einem Teil natürlich gefallen, und das würde auch vielen wieder diese Befriedigung geben der lauten Formel 1. Aber was man nicht vergessen darf, die Formel 1 muss mit der Zeit gehen, sonst geht sie mit der Zeit. Und Formel 1 ist gerade an ihrem absoluten Peak. Ich glaube, in der Geschichte der Formel 1 war die Formel 1 nie interessanter für Werbepartner, nie interessanter für soziale Medien, für große Projekte. Wir haben einen Hollywood-Film gehabt, eine Netflix-Doku. Und das Ganze darf die Formel 1 natürlich jetzt auch nicht aufs Spiel setzen, um vielleicht ein Reglement zu bauen, was bei den Hardcore-Fans gut ankommt. Aber auf der anderen Seite vielleicht eben diesen Status, den die Formel 1 hat, jetzt wieder ins Wanken bringt. Denn eine Formel 1, die nicht wirtschaftlich ist, eine Formel 1, die eben nicht wie jetzt gerade Geld generiert, die wird dann auch für Hersteller wieder uninteressant. Und dann haben wir den gleichen Flow, wie wir ihn damals hatten, 2009, Weltwirtschaftskrise etc. pp. Da kommen die Hersteller, sie steigen wieder aus, sie kommen, sie steigen aus, und wir haben eine Inkonsistenz. Und so könnte man, glaube ich, mit einem Reglement, was auf der einen Seite eben mit einem guten Motor auch wieder mehr die Traditionalisten anspricht, aber eben auch mit einem zeitgemäßen Antriebsformat, den einen oder anderen Hersteller noch anlocken, vielleicht auch, und da schiele ich natürlich persönlich ein bisschen als aus meinem Herzen auch auf Renault, vielleicht auch alte Motorenhersteller wieder zurück an den Tisch holen, denn ich glaube, eine Motorenvielfalt in Zeiten, wo wir halt keine Reifenkriege mehr haben, wäre ein breit gefächertes Motorenportfolio in der Formel 1 natürlich wunderbar, und das wäre meine Hoffnung und meine Meinung jetzt zu diesem Thema.
Spannend in dem Zusammenhang auch Stefano Domenicali, der ein ausführliches Interview gegeben hat, unter anderem mit Autosport, aber auch mit The Race, eigentlich mit allen aktuell. Man versucht da wirklich die Charmoffensive zu machen. Hat nicht immer 100% geklappt, muss man ehrlicherweise sagen. Also, aber auch da, viele Leute, insbesondere Hardcore-Fans, greifen Stefano Domenicali sehr an für seine Art, wie er es macht. Man muss aber immer bedenken, was er machen muss, nämlich das Produkt verkaufen. Ja, am Ende des Tages ist er der CEO. Ist er derjenige, der für Liberty Media dafür sorgen muss, dass Sponsoren nicht sagen, hey, was ist das hier für eine Grütze, sondern ey, es ist alles vielleicht halb so wild. Wir müssen halt jetzt durch diese Phase durch und dann wird es auch wieder bessere Zeiten geben. Plus, viele Fans mögen das, was sie gerade sehen. Das seid vielleicht nicht ihr, die auch diesen Podcast hört, aber es wird andere Fans geben, die das so sehen, die vielleicht nicht in eurem Umfeld sind. Haben wir alles durchgespielt. Aber auch er sagt, wir haben uns vielleicht ein bisschen zu viel von den Herstellern treiben lassen, was dieses Reglement angeht. Ne? Und das finde ich halt, diese Einsicht zu haben, diese Reflexion zu haben, zu sagen, okay, zum Zeitpunkt, als man dieses Reglement gemacht hat, war das Thema elektrischer Antrieb sehr, sehr wichtig für die Hersteller. Es ist sehr viel Zeit ins Land gegangen, bis dieses Reglement dann wirklich an den Start gegangen ist. Mittlerweile ist das gar nicht mehr so sehr der Fall, dass Elektrifizierung so einen großen Stellenwert hat, wie er ihn mal hatte. Ja, er ist immer noch da, der Stellenwert, aber er ist bei weitem geringer. Und jetzt hat man halt die Möglichkeit, mit etwas weniger Vorlaufzeit das vielleicht ein bisschen früher in die Wege zu bringen, dass man ein Formel-1-gerechtes Reglement macht, trotzdem mit den Herstellern zusammenarbeitet, aber vielleicht auch mal sagen kann, bis hierhin und nicht weiter, weil es eben auch schädlich ist für die Rennserie. Also wie viel können beide Seiten einander geben, um die Synergieeffekte, die es zwangsläufig gibt und die es auch zweifelsohne gibt, nämlich die Möglichkeit, Geld zu verdienen auf einer weltweiten Bühne, wie man das zusammenbringen kann. Und ich glaube, das ist jetzt die Aufgabe von Domenicali, von Nicolas Tombazis, dem Verantwortlichen für Monoposto bei der FIA, Liberty Media und den Teams und den Herstellern, die in die Formel 1 kommen möchten. Denn BYD hast du angesprochen, auch die machen ja in Elektrofahrzeuge. Ja, und deswegen da eine Verbindung zu finden, die beide Seiten zusammenbringt, ich glaube, dann haben wir eventuell eine gute Formel ab 2029, 2030, in der auch viele mitmischen wollen und der wir hoffentlich wieder das Racing und die Qualifikation und all das sehen, was auch die Hardcore-Fans toll finden. Und dann sind wir auch vielleicht immer noch da und sprechen darüber hier bei Starting Grid. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Ihr könnt eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben unter unsere Social-Media-Kanäle und unsere Gruppen Starting Grid F1 Fans auf Facebook, da auch gerne in den Mitglieder-Chat kommen und über das Formel-1-Wochenende hinweg und sonst auch mit vielen tollen Jungs und Mädels chatten über die Formel 1. Starting Grid Fans bei Telegram, ganz klar, kennt ihr, dazukommen und in die Community eintauchen. Unser Discord-Channel, der ist geschaltet, da wird es, denke ich, auch am Wochenende wieder ein Watch-Together geben zum großen Preis von Miami, dazu gleich mehr. Bei Spotify könnt ihr kommentieren, bei Apple Podcasts könnt ihr Rezensionen schreiben. Abonniert den Podcast, wo ihr ihn abonnieren könnt, haut doch auf die Glocken, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn eine neue Ausgabe von Starting Grid jeden Montag in eurem Podcast-Feed gespült wird und verpasst ganz sicher keine Ausgabe mehr. Und auch auf YouTube gibt es uns jeden Mittwoch. Seht ihr die neuen Ausgaben von Starting Grid auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Channel? Auch den Link findet ihr in den Shownotes und da würden wir uns auch über ein Abo freuen und auch da könnt ihr auf die Glocke hauen, um keine neue Ausgabe zu verpassen. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann schauen wir kurz voraus auf den großen Preis von Miami, ein Sprintwochenende am Hard Rock Stadium. Wir dürfen gespannt sein, wer dann ganz oben stehen wird und wir werden euch ein bisschen in Stimmung bringen. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, begrüßen euch sehr herzlich zurück zur Vorschau auf den großen Preis von Miami 2026. Nach der Zwangspause der Formel 1 geht es jetzt also weiter mit einem Sprintwochenende auf einem Retortenkurs. Anders kann man es ja nicht nennen. Die Strecke in Miami. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich große Fans von dieser Strecke gibt. Sie wird sicherlich geben. Ich bin keiner davon. Das Miami International Autodrome, 5,4 Kilometer, 57 Runden werden gefahren, 7 Rechtskurven, 12 Linkskurven. Joa, hat jetzt auch in den letzten Jahren nicht für die spannendsten Rennen gesorgt, ist aber, Dennis, nach wie vor einer der Orte, an denen sich ein Sprintrennen, glaube ich, ganz gut tut, ne? Um so ein bisschen was an diese Grand Prix-Strecke zu bringen, die, wie du schon richtig gesagt hast vorhin im ersten Take, ein Prestigeobjekt ist. Es ist immer eine hohe Flut an Prominenten dort, ein Liberty Media Prestige-Projekt, ein Prestige-Projekt, der Miami Dolphins, die auf dem Parkplatz ihres Stadions ja diesen Grand Prix austragen. Und jetzt allerdings dieses Jahr mit den Regeländerungen, mit eigentlich dem, was wir vorher gehabt haben mit den Regeln, ich zum ersten Mal so ein bisschen Vorfreude gespürt habe auf Miami, weil ich dachte so, okay, also mit diesen Regeln, die wir jetzt haben, könnte das doch eigentlich ganz geil werden. Gut, durch die Änderungen könnte das jetzt aber auch wieder in die andere Richtung gehen und dann haben wir im Grunde die gleichen Überholstellen wie die letzten Jahre, die gleichen Überholmanöver wie die letzten Jahre und es ändert sich nichts. Ja, dann bringt dir der Sprint auch herzlich wenig, dann bleibt Miami einfach
eine Schlaftablette. Ja, es gab hier und da, muss ich gestehen, Sachen, die ich an Miami gut fand. Da waren ein paar Manöver dabei, ein paar Stellen, neuralgische Punkte, wo ja ein bisschen was ging. Zum Beispiel kurz bevor es in diese Schikane geht, ist ja die gerade mit der Linkskurve, dann vor Start-Ziel, wo ja ein bisschen Action war. Also es ist für mich nie die komplette Schlaftablette gewesen, aber es war schon so ein bisschen Baldrian vorm Einschlafen. Also es ist jetzt kein Superknaller, wie jetzt natürlich das Ganze mit dem ja, alte Reglement sieht schon blöd an, aber mit dem ursprünglichen Reglement gewesen wäre, glaube ich, hätten wir auch vielleicht ein ganz anderes Rennen gesehen. Die Frage ist natürlich auch, inwieweit jetzt wirklich die, und das hat David uns ja beschrieben, diese kleineren Anpassungen wirklich das komplette Gebilde des Rennens dann auseinandernehmen. Also schaue ich da auch erstmal vorsorglich drauf. Aber am Ende des Tages, ja, ich komme auch nicht umher zu sagen, dass Miami jetzt keine Rennstrecke ist, wo ich wirklich als Formel-1-Fan mich sonderlich groß drauf freue. Ich freue mich jetzt besonders drauf, einfach weil wir diese Formel-1-Pause hatten und deshalb komme ich jetzt auch mit dem Sprint gut zurecht. Und ja, mal schauen, was wir da so sehen. Wir haben ja ein paar Fragen für mich und da werden wir gleich drüber sprechen, Kevin, natürlich so Fragen wie, was ist jetzt aus Aston Martin geworden. Die hatten ja jetzt ein bisschen Zeit und konnte da irgendwie im Hause Aston Martin und Honda was gemacht werden. Williams ist natürlich so eine Frage, auch wenn da ja unter der Woche, ich glaube Martin Brundle hat ja auch gesagt, dass er befürchtet, dass die Besserung da nicht so schnell einkehrt. Also das ist eher das, was mich dieses Wochenende antreibt, zu sehen, wie kommen die Teams jetzt aus der ersten kleinen Pause. Ja, aber die Strecke, es sieht schön aus. Es ist natürlich dieser American Way of Life und aber es macht auch mit mir nicht wirklich viel. Wobei ich gerade überlege, ob man vielleicht mal Rainer Bonhoff fragen könnte, ob man nicht auch mal auf dem Parkplatz des Borussia-Parks ein Formel-1-Rennen stattfinden lassen könnte. Vielleicht würde sich das ja dann mehr in mein Herz brennen. Aber so bleibt es einer von vielen Kursen, die in der Formel 1 halt befahren werden, aber jetzt nicht besondere Emotionen in mir auslösen.
Aber die Fragen, die du aufgeworfen hast, die sind natürlich wichtig. Was haben die Teams in dieser Pause gemacht? Es war ja eine Zwangspause fürs Fahren, aber keine Zwangspause fürs Entwickeln. Anders als in der Sommerpause waren die Fabriken offen. Man hat wenig gehört. Erst gegen Ende dieser Pause kriegen wir jetzt immer mehr raus von den Teams auch. Andrea Stella zum Beispiel hat gesagt, wir werden einen komplett neuen McLaren sehen in Miami. Ist natürlich spannend, Dennis, ne? Ein komplett neues Auto, diese Wochen zu nutzen. Wenn man die normalen Update-Zyklen der Teams sich vor Augen führt, einige hätten sicherlich was in Bahrain mitgebracht, jetzt bringt man das halt nach Miami, könnte beim ein oder anderen Team durchaus dafür sorgen, dass wir ein an vielen Stellen verändertes Auto sehen. Es wird jetzt, glaube ich, keine Elementarveränderungen geben, wo man sagt, boah krass, das ist jetzt eine komplette B-Spec. Außer eventuell wirklich Aston Martin, die halt was versuchen. Im Endeffekt können die ja machen, was die wollen, da wird es eh nicht weiter nach vorne gehen. Außer natürlich, die Beastback funktioniert so gut, dass auf einmal alle Probleme weg sind, aber davon ist erstmal nicht auszugehen. Aber bei McLaren, wo wir immer wieder gesagt haben, da steckt noch unglaublich viel Potenzial in diesem Auto. Wir haben schon zu Beginn der Saison gesagt, irgendwie sieht der McLaren auch unfertig aus. Also das sieht aus wie ein Auto, was quasi beim Create a Team in einem Formel 1 Videospiel, die erstmal so hingesetzt wird. Es hat noch recht wenige Kanten, noch recht wenige Ösen, noch recht wenig ausgearbeitet und du musst dir erst durch deine fahrerische Leistung im Spiel Coins verdienen, um das dann einzusetzen für die Entwicklung des Autos. Also ich habe zum Beispiel dieses Bartsport immer vor Augen, was eigentlich total flach und total unspektakulär aussieht an dieser Seite, an der Flanke quasi vor den Seitenkästen. Ja. Und die Radaufhängung, verschiedene Sachen bei McLaren, die auch im Zusammenspiel mit dem Motor bislang noch nicht so funktioniert haben, die jetzt nicht auf links drehen werden, aber ich glaube doch signifikant updaten werden, sodass es natürlich spannend ist, genau erstmal auf die Frage zu gehen, wird es das Team jetzt komplett nach vorne spülen, weil sie den Mercedes-Motor eh hinten drin haben und den auch immer besser verstehen. Auch da ging es ja schon weiter nach vorne, insbesondere beim letzten Rennen in Suzuka. Aber auch im Duell mit Ferrari. Ja, also bei Ferrari hat man ja schon den Eindruck, die sind relativ an ihrem persönlichen Limit aktuell. Da bin ich auch gespannt darauf, wie viel Potenzial da noch in dem Auto ist. Aber wann immer man auch Leute fragt, die im Fahrerlager unterwegs sind, wer hat mehr Potenzial? Mercedes, also um Mercedes zu schlagen oder Mercedes gefährlich zu werden, McLaren oder Ferrari, sagen die allermeisten McLaren. Glaubst du, wir werden in Miami jetzt nochmal so diesen ersten Moment bekommen, weil es ja, deswegen heißt unsere Ausgabe heute auch alles neu macht, der Mai, im Grunde genommen ein Neustart für die Saison ist und wir, wenn wir jetzt mal bei diesem McLaren-Thema bleiben und dem, was Andrea Stella gesagt hat, der aber auch die Erwartungen zurückgefahren hat direkt mal. Ne? Also es wird Veränderungen geben, signifikante Veränderungen, aber es wird jetzt nicht so sein, dass dieses Auto kompletter Neuentwurf ist, dass wir dann noch mehr von diesem Potenzial des Teams sehen, die ja nach wie vor Konstrukteursweltmeister sind und den Fahrerweltmeister stellen.
Bei McLaren bin ich wirklich mit am optimistischsten, dass da noch was passiert. Ich habe es ja immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt. Für mich McLaren in den letzten Jahren die absoluten Update-Könige. Die haben sich ja wirklich teilweise mit einem Hinterbänkler-Saisonstart bis hin zum Podiumsaspiranten gemausert. Daher glaube ich auch, dass McLaren am ehesten das Team sein wird, was einen signifikanten Sprung macht. Denn es liegt irgendwo in den letzten Jahren in der DNA dieses Teams, mehr oder weniger auch zu Teilen schlecht aus dem Startblock irgendwie zu kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist da wirklich neu? Was sehen wir dann in Miami? Ich glaube aber auch, dass McLaren ein Team ist, wo wir uns relativ sicher sein können. Und ich sehe mich jetzt schon, wie ich das nächste Woche Montag wieder rufen muss. Aber dass diese Entwicklung eben keine Fehlentwicklung wird, sondern dass wir da wirklich ein richtig gutes Auto bekommen. Und dann glaube ich auch in diesem Duell mit Ferrari, dass McLaren da die Nase vorne haben könnte auf eine ganze Saison hin. Auch wenn Charles Leclerc ja zum Beispiel angesprochen hat, er könnte sich auch vorstellen, dass Ferrari dieses Jahr noch Weltmeister werden könnte und man ja in Maranello auch fleißig gearbeitet hat, das hat man ja auch gesagt. Und ich möchte jetzt in Vorbereitung auf den eventuell nächsten anstehenden Italien-Badeurlaub, weil ich da nicht mit Betonschuhen im Meer enden möchte, jetzt wieder nicht zu reißerisch sein. Aber bei Ferrari komme ich nicht umhin, wenn ich sowas dann lese, wenn ich sowas höre, erstmal ein bisschen zu schmunzeln, weil Ferrari meistens dann auch sehr hohe Töne schon sehr vorschnell anschlägt. Aber auch da, also es ist nun mal eine unglaubliche Geschichte dahinter. Es ist unglaubliches Herzblut in diesem Team. Und ich glaube auch, dass Leclerc und Hamilton gerade im Moment Bock haben auf die Geschichte. Das könnte Ferrari natürlich dann auch eben den Push geben, den sie vielleicht auch noch in den letzten Jahren nicht hatten, weil man jetzt ja mehr oder weniger schon sehr weit vorne ist. Wenn ich aber meine F1 Coins, die ich mir im Spiel erfahren habe, setzen müsste, würde ich es auch ehrlicherweise eher auf McLaren setzen. Die haben, glaube ich, mit dem Mercedes-Motor eine sehr gute Basis. Die können, und das haben sie gezeigt, im Gegensatz zu den Honda-Jahren, wo sie es nur behauptet haben, scheinbar sehr gute Chassis bauen, sehr gute Autos bauen. Und sie haben eben auch mit Lando Norris, den, was man ja immer wieder vergisst, muss ich leider auch mir ankreiden, erst kürzlich wieder gehabt als Olivier Zwartjes, der war ja auch letztens bei uns zu Gast, eine Instagram-Story vom Nürburgring gebracht hat und sagte, hier sehen wir jetzt den Weltmeister auf der Strecke. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, ja. Und auch mit Oscar Piastri, jemand, der letztes Jahr um die WM gefahren ist. Also die haben enorm gutes Fahrerduo. Und ich glaube, da liegt noch einiges an Potenzial, was bis jetzt noch nicht auf die Straße gedrückt wurde. Und von daher glaube ich, sehe ich McLaren eher in die Richtung Mercedes nach vorne schreiten als Ferrari. Aber ihr wisst es auch, die den Podcast verfolgen, sehr häufig sage ich dann auch genau das Falsche voraus. Und deswegen sollte sich kein Ferrari-Fan jetzt Sorgen machen. Es ist noch alles offen.
Ferrari gegen Red Bull könnte auch ein Modell, ein Duell der Macarena-Wings werden. Da hört man jetzt, dass Ferrari seinen Macarena-Flügel ein bisschen angepasst hat, ein bisschen gefeintuned hat und auch Red Bull Racing ganz offensichtlich diesen Flügel so spannend fand, dass man seinen eigenen Entwurf gebaut hat. Ob diese Flügel jetzt in Miami dabei sein werden, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht, aber Miami wäre, glaube ich, eine Strecke, auf der man es mal versuchen könnte. Zumindest diesen Macarena-Flügel im freien Training vielleicht zu fahren, um einen Einblick darüber zu bekommen, ob die Verbesserungen dann gut waren oder nicht. Und das finde ich ja total interessant, ne? Wie dieser DRS-Modus hinten am Heckflügel dieses Jahr von den Teams umgesetzt wird. Du hast ja wirklich die ganz aggressive Flachvariante bei Alpine, wo quasi der ganze Flügel wegklappt nach hinten. Dann hast du diese Mittelschienenvariante von Audi, die nicht ganz nach hinten wegklappt, aber zumindest auf der mittleren Ebene so ein bisschen nach hinten zieht. Dann hast du den ganz normalen Flügel bei den allermeisten. Dann hast du diesen ganz aggressiven Macarena-Flügel, wie er genannt wird, vom Ferrari, der ja auch der Dönerspießflügel ist. Wie passend, dass der große Preis der Türkei dann wieder dazugekommen ist, obwohl wir ja wissen, dass der Döner jetzt nicht zwingend aus der Türkei kommt, ja, sondern seinen Ursprung ja hier bei uns auch gefunden hat, glaube ich, wenn ich da nicht falsch informiert bin. Aber da werden wir hoffentlich Korrekturen in die Kommentare bekommen. Und wenn Red Bull da jetzt auch drauf einsteigt, und da gab es Animationen zuletzt, zum Beispiel von den Kollegen von The Race war das, meine ich sogar, wo ich es gesehen habe. Ich will nichts Falsches sagen, deswegen schaue ich jetzt nochmal nach. Live on tape sozusagen.
Währenddessen ein klein bisschen Musik. Starting Grid, Kakao.
Racing News. Den brauchen wir dieses Wochenende leider nicht. Racing News 365 war das auf Instagram. Die haben uns gezeigt, dass der Ferrari Macarena-Flügel ja bis auf 270 Grad quasi zurückgedreht wird und der Red Bull-Flügel bei 160 Grad den Stopp macht. Also ein bisschen weniger und auch ein bisschen vom Mechanismus anders ist, als der Ferrari-Flügel es war. Und da geht es jetzt, glaube ich, vor allem darum, bei diesem Flügel, wo sich viele einig sind, dass der gut ist. Ja, also es gibt wirklich, was man auch aus den Fahrerlagern gehört hat bislang, sehr viel Anerkennung für Ferrari für diesen Flügel, weil der von der Idee her sehr genial ist. Das Problem ist bislang noch die Effizienz beim Öffnen und Schließen bei Volllast. Ja, also dass der wirklich von den Momenten von Öffnen und Schließen nicht zu viel Abriss generiert, dass er aber auch nicht zu lange braucht, dass er effizient genug ist. Und da war bislang auch so dieses Thema der Gradzahl nicht unerheblich, also ob 270 Grad vielleicht einfach ein bisschen viel sind. Deswegen ist es spannend, dass bei Red Bull eher so auf 160 Grad gegangen wird, was die Zeit natürlich verringert. Und auch der Mechanismus selber vielleicht noch ein bisschen Anpassung brauchte. Also ja, dass jemand von Ferrari so schnell kopiert, das haben wir jetzt auch lange nicht gehabt. Das ist ein Lob für Ferrari. Ja. Aber bei Red Bull, da gibt es ja auch noch genug Fragen. Probleme am Chassis. Der Motor ist es nicht, also der Motor funktioniert, Red Bull Powertrains. Auch die, Dennis, müssen noch aufholen in Sachen Chassis. Also auch da erwarte ich eigentlich ein größeres Update in Miami. Ich erwarte aber auch noch eins bei Ferrari. Also nicht nur am Macarena-Flügel, sondern auch am generellen Auto, weil da ja auch Lewis Hamilton bereits in Suzuka gemahnt hat, wir müssen dranbleiben, wir müssen weiter Gas geben. Und wenn du wie Charles Leclerc Weltmeister werden willst, dann musst du jetzt auch bei diesem Entwicklungskampf voll dabei sein. Und da erwarte ich von beiden nochmal einen saftigen Schritt.
Ja, jetzt darfst du nicht stehen bleiben. Das ist ganz wichtig, denn jetzt wird entwickelt, gerade jetzt in dieser Zwangspause wird viel Hirnschmalz reingesteckt worden sein in Verbesserungen. Der Macarena-Flügel ist eine sehr spannende Geschichte. Wobei ich ehrlicherweise, Kevin, ich würde ihn im freien Training von Miami tatsächlich nicht testen. Denn wenn es dir da, glaube ich, das Heck weghaut in dem einzigen freien Training und du da direkt in die Bande schlägst, könnte auch bitter werden. Aber prinzipiell ist das, glaube ich, und das versteht selbst ein Nicht-Ingenieur wie ich, glaube ich, von Vorteil, wenn dir eben dieser Flügel dann den Anpressdruck generiert, indem er dir diesen Luftstrom eben aufs Heck drückt. Aber da ist eben dieser Öffnung- und Schließmechanismus. Das hatten wir ja in China gesehen, wo Lewis Hamilton direkt mal das Heck weggerutscht ist beim, ich weiß nicht mehr, ob es beim Öffnen oder Schließen war, aber ich glaube beim Öffnen war es, glaube ich, aber auf jeden Fall bei diesem Vorgang. Und ja, das wird jetzt, und das finde ich auch so spannend an dieser neuen Saison, dass du eben jetzt genau diese Sachen wieder hast. Im letzten Reglement waren solche Tricks sehr starr, da wurde viel am Unterboden gearbeitet. Das war der Place to be, das war der, wo die Veränderungen stattfinden. Und wir wussten zwar immer, ja, da kommt ein neuer Unterboden, aber gesehen haben wir nichts. Und jetzt haben wir endlich mal wieder Änderungen, die wir sehen. Endlich mal Sachen, wo wir sagen, wow, wenn plötzlich der Flügel Macarena tanzt oder wir auch wieder irgendwelche anderen Konstruktionen haben. Da erinnere ich gern am Ende der 90er, wo wir dann teilweise hohe Spiegel hatten oder fast nicht existente Heckflügel für Monza, die getestet wurden. Das hat doch schon ein bisschen wieder diese Vibes. Und ja, Red Bull Racing, um auf die mal zu kommen, die sind natürlich ein bisschen aus dieser Top-Team-Verlosung rausgefallen, waren jetzt in den letzten, am letzten Rennwochenende hinter Alpine gefallen von der reinen Kraft her. Das darf denen nicht passieren, so ehrlich müssen wir sein. Und das wird auch ein Max Verstappen nicht so wollen. Und mir fällt gerade ein, Kevin, ich habe heute viel zu wenig Max Verstappen gesagt. Mir wurde ja bei Spotify gesagt, Max Verstappen, Max Verstappen, Max Verstappen, Max Verstappen.
Wir können das ruhig auch mal erzählen, dass Max Verstappen der geilste Fahrer der Welt ist. Finde ich schon.
Wenn es Schlafanzüge gäbe, würde ich eintragen und Bettwäsche. Nein. So, jetzt haben wir auch genug gerantet. Jeder weiter gerne auch solche Sachen bei Spotify. Alles gut. Max Verstappen und natürlich auch Isa Katscher, beide Red Bull-Fahrer, die werden jetzt auch weiter Gas geben wollen. Die werden sich, glaube ich, die Schmach eben hinter ein nicht mehr Werksteam gefallen zu sein, auch nicht länger antun wollen. Und von daher erwarte ich auch, dass Red Bull Racing richtig Gas gibt. Wir haben in den letzten Ausgaben jetzt in dieser Pause oft davon gesprochen. Es ist natürlich einiges an Kreativität und einiges an Manpower verloren gegangen. Und die Frage wird sein, schaffen sie es? Ich denke, es wird nicht mehr so ein Selbstläufer sein, wie in den letzten Jahren zu erwarten, dass Red Bull Racing eben ein Top-Auto baut. Aber ich glaube, dass man alles daran tun wird in Milton Keynes, dass man eben wieder vorne mitmischt und eben auch wieder mit McLaren, mit Ferrari und mit Mercedes um Punkte fährt und um Treppchen und nicht eben hinten mit Alpine und Audi sich da balgt. Von daher glaube ich, wird das auch sehr spannend zu sehen und dass man sich jetzt eben bei Ferrari da ein bisschen hat inspirieren lassen. Das zeigt mir aber auch, dass man da vielleicht jetzt auch so ein bisschen dahin kommt, sich auch eben vielleicht schon an dem ersten oder zweiten Strohhalm auch so ein bisschen ranzuhangeln, denn bisher ist mir zumindest nicht bekannt, dass da andere Teams sich da jetzt erstmal mit beschäftigen, weil ich glaube, viele werden andere Baustellen an ihren Autos haben. Mal schauen, vielleicht wird es eben auch der heilige Gral werden, vielleicht wird es echt einen guten Vorteil bringen in der Kurvenfahrt, im generellen Verhalten des Fahrzeugs. Das werden wir schauen, aber auf jeden Fall eins der mitspannendsten aerodynamischen Änderungen und endlich für uns auch mal wieder was Greifbares, was man auch einfach mal wieder sieht und keine Furchen in einem Unterboden.
Dann kommen wir zum Primus, zu Mercedes. Da war ja die Kernfrage, wird denen diese Pause eher schaden oder wird es denen vielleicht auch noch die Möglichkeit geben, ein bisschen was zu finden? Wir sind ja nach wie vor der Meinung, dass sie uns noch nicht alles gezeigt haben. Mal schauen, ob sie jetzt mehr gezwungen sein werden, mehr zu zeigen. Aber wie geht's auch weiter im Kampf zwischen Kimi Antonelli und George Russell? Denn das Momentum, was Antonelli vor Suzuka hatte, das wird jetzt definitiv erstmal gebrochen sein, weil du hattest einfach keine Rennen dazwischen. Diese zwei Rennwochenenden, die jetzt fehlen, diese Wochen, wo er nicht fahren konnte, die konnte George Russell ja nicht nur dafür nutzen, um an alte Kartstrecken mit Toto Wolff zurückzugehen, weil er auch auf Social Media gepostet hat, sondern sich auch nochmal zu sammeln und vielleicht auch nochmal ein bisschen zu verstehen, was da schiefgelaufen ist. Nicht nur vom Setup her, sondern vielleicht auch von seinem eigenen Setup her im Kopf, um dann Kimi Antonelli wieder den Rang abzulaufen. Ich glaube nach wie vor nicht, dass Mercedes jetzt großartig eingebremst wird durch diese Änderungen. Da gibt es ja noch diesen ominösen 1. Juli, glaube ich, wo dann die Kompressionsraten neu gemessen werden. Ihr merkt schon, dass das kein Thema mehr ist. Da haben jetzt die letzten Wochen eigentlich gar keine Unterhaltung mehr drüber. ich glaube auch, dass dieses Thema nach wie vor zu heiß gekocht wurde und Mercedes weiterhin das absolute Maß der Dinge ist in der Formel 1. Kimi Antonelli funktioniert in Miami. Es war letztes Jahr gar nicht so verkehrt, was er da gezeigt hat. Ich glaube, da war es ja sogar die Pole in der Sprintqualifikation, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und George Russell steht unter Druck. Der steht früh unter Druck, jetzt gegen Kimi Antonelli die Stiche zu setzen. Im Tennis würde man sagen, Advantage Antonelli aktuell, ne? Also, wo gerade Einstand war, ist jetzt so ein bisschen die Möglichkeit, den Breakpoint für ihn zu setzen. Weil ich glaube, wenn Antonelli jetzt diese nächsten beiden Rennen in Miami und Kanada für sich entscheiden kann gegen George Russell, dann ist das schon mal ein echter Schlag ins Kontor für den Briten. Denn wenn man überlegt, selbst wenn die Europasaison von Kimi Antonelli dann nicht so läuft, wie sie letztes Jahr nicht gelaufen ist, der aber trotzdem die Ergebnisse grundsätzlich einfährt, sind die relativ pari, wenn es dann wieder nach Übersee geht, ins letzte WM-Drittel dieses Jahr. Und da hat es für Antonelli letztes Jahr ja richtig gut funktioniert. Also ich sag mal, dieser erste große Druck auf George Russell wird auch interessant sein zu beobachten, wie er damit dann dieses Wochenende in Miami umgeht. Und ob Mercedes, wie gesagt, ich gehe davon aus, ja, weiterhin der Konkurrenz so enteilt, wie es in den ersten Wochen den Anschein machte und dann
quasi
auch ergebnistechnisch
als, eigentlich Primus
war.
Inter pares, Mercedes. Ja, für George Russell ist es jetzt ein spannender Punkt. Man sollte, glaube ich, sie jetzt nicht hinreißen lassen, zu schnell da einen WM-Kampf zu eröffnen zwischen den beiden. Aber das Momentum liegt jetzt vor dieser Pause definitiv bei Kimi Antonelli. Ich meine auch, es ist mittlerweile bei diesen vielen Rennen echt ein Wahnsinn, aber ich meine auch, Kanada war doch letztes Jahr, also der Grand Prix nach Miami war letztes Jahr auch sein erstes Podium, ne? Ja. Das heißt, da kommen jetzt zwei Strecken, die Kimi Antonelli im letzten Jahr gut absolviert hat. Und wenn er George Russell auf einer oder vielleicht sogar auf beiden schlagen würde, glaube ich schon, dass wir da ein Thema bekommen könnten und auch, dass George Russell dann ein bisschen was zum Beißen bekommt. Und deshalb wird es für ihn sehr wichtig sein, glaube ich, gleich in Miami für klare Verhältnisse zu sorgen. Ich persönlich glaube auch, dass er das tun wird. Also wenn du mich jetzt fragst oder ich wieder Formel-1-Coins, wenn ich sie nicht gerade schon alle verwettet hätte, noch setzen müsste, würde ich persönlich eher glauben, dass George Russell wirklich da relativ schnell klare Kante setzt, was auch prinzipiell wichtig ist, denn Kevin, und das hat, glaube ich, die McLaren-Saison von letzten Jahr gezeigt, auch wenn wir mit Mercedes gerade das absolute Königsteam haben, es gibt keine Garantie, dass es sich zum Ende der Saison nicht dreht. Und jeden Punkt, den du jetzt einfahren kannst, und Jenson Button zum Beispiel hat das ja bei Brown damals auch gehabt, diese Situation, wo du am Anfang mit einem bärenstarken Auto eben die Punkte maximieren musst und am Ende vielleicht sogar nur noch verwalten kannst. Und dann wird es eben darauf ankommen, viele zu haben und sie nicht unbedingt an den Teamkollegen zu verlieren. Auch wenn es natürlich nur eine Hätte-wäre-wenn-Geschichte ist, dass ein anderes Team Mercedes noch wirklich einholt und vielleicht überholt. Aber ich glaube, so weit vorausschauen muss man. Und das werden Oscar Piastri und Lando Norris, glaube ich, auch unterschreiben, wenn man so aufs letzte Jahr guckt. Und deshalb glaube ich schon, dass ja, George Russell jetzt einen sehr, sehr guten Aufschlag braucht, um das nächste, den nächsten Satz für sich zu entscheiden. Das wird ganz wichtig, denn sonst könnte es ein Thema werden. Aber bevor ich jetzt auch wieder zum Königsmacher hier gedrückt werde, der hier irgendwas heraufbeschwört, persönlich glaube ich nicht, dass es sich wirklich so zuspitzen wird. Aber die Möglichkeit besteht und ganz ehrlich, da sagt auch der Podcaster in mir, ich will es aber irgendwann mal so. Aber das ist Musik für zukünftige Ausgaben.
Ja, und das Mittelfeld hast du ja auch schon so halb angeschnitten. Du hast zwar Williams und Aston Martin genannt, das ist eher das hintere Mittelfeld beziehungsweise das hintere Feld. Da hoffen wir aus Sicht von Williams, dass ein bisschen was abgegangen ist vom Gewicht, was noch drauf war auf dem Auto. Bei Red Bull übrigens auch. Also da muss ja auch noch ein bisschen was weg an Gewicht, in der Hoffnung, dass es dann schneller wird. Aber im Mittelfeld hatten wir ja eine sehr spannende Situation zuletzt zwischen Haas, zwischen Alpine, insbesondere Pierre Gasly und den Racing Bulls zum Beispiel. Auch Audi, die immer so leicht mitgemischt haben, aber dann doch ein Stück weit dahinter waren. Auch da glaube ich nicht, dass diese Regeländerungen jetzt dafür sorgen werden, dass es die krassen Verschiebungen gibt im Mittelfeld. Aber so eine Entwicklungspause birgt ja auch für diese Teams im Mittelfeld wieder Chance und Risiko. Einerseits natürlich zu viel Zeit, um sich Gedanken zu machen, was man verbessern könnte vielleicht und eben nicht die Ergebnisse zwischendurch einzufahren, die dir ja auch ein gewisses Momentum geben innerhalb des Teams, sondern auch das Risiko, sich dann in irgendwas zu verrennen. Und wenn wir sehen, was für eine tolle Basis sich Haas zum Beispiel aufgebaut hat, was für eine tolle Basis sich Alpine aufgebaut hat, aber auch die Schritte, die Racing Bulls schon gegangen ist mit einigen kleinen Updates. Also wir haben es ja dieses Jahr auch leider wieder so, wir haben die Top-WM mit den Top-4-Teams, die vielleicht in dieser Saison eher ein Team oben, dann zwei Teams und dann ein Team auf Platz 4 ist. Aber im Mittelfeld ist es halt super, super eng. Miami, eine interessante Strecke, hat irgendwie ein Stück weit einen Charakter, ja, wie soll man das vergleichen? Also hat schon so ein bisschen so Budapest-Elemente, finde ich, von den Kurven und Bremspunkten her. Dann hast du diese lange Gerade angesprochen, wo es natürlich auch auf die Power ankommt. Da könnte dann Alpine zum Beispiel im Vorteil sein. Aber auch die Racing Bulls, der Red Bull Powertrain Ford, das ist ein richtig guter Motor, das kann man nicht anders sagen. Bei Haas in Kurvenlage, der funktioniert da richtig gut. Aber da hatten wir auch den Fall, dass Oliver Berman ein bisschen stärker ist als Esteban Ocon aktuell. Also wir werden jetzt auch immer mehr in die Sphären kommen, wo es wichtig ist, dass beide Teamfahrer auch das Niveau haben, um sich gegenseitig zu unterstützen. Also ich erwarte im Mittelfeld in Miami richtig viel Action, muss ich sagen. Ich erwarte da einen richtigen Positionskampf, einen harten Positionskampf. Und ich glaube auch nicht, dass jedes Mittelfeldteam mit beiden Autos das Rennen beenden wird am Sonntag. Dafür geht das einfach so eng zur Sache. Und das könnte toi 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 mit diesem Reglement trotz der Änderung in Miami für richtig viel geilen Scheiß sorgen.
Ja, wir dürfen nicht vergessen, Haas und Alpine, da fahren auch Pierre Gasly und Esteban Ocon momentan auf Augenhöhe nebeneinander. Und das geht so lange gut, solange die Strecke rechts und links 5 Meter Platz bietet. Also von daher, da bin ich bei dir, Kevin. Also da ist einiges an Konfliktpotenzial. Und ja, es wird sehr spannend zu beobachten, wie gerade diese Mittelfeldteams aus dieser Pause wiederkommen. Denn auch da wird ja, auch wenn es jetzt medial vielleicht nicht so Aufmerksamkeit bekommt, auch entwickelt worden sein. Wer macht da die besten Schritte? Und was du auch angesprochen hast, dann irgendwann dieser Moment, wo du halt zwei Fahrer brauchst. Und da wird Alpine die größten Probleme bekommen, denke ich. Denn Franco Colapinto macht jetzt auf mich nicht den Eindruck, als ob er durch seinen Punktgewinn, da ist definitiv, um es mal in Starting-Grid-Worten zu sagen, der Knoten noch nicht geplatzt. Bei Esteban Ocon haben wir natürlich die Sache, dass er ja so ein bisschen angezählt wirkt, zumindest wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass er einer der Fahrer sein könnte, der vielleicht im nächsten Jahr sein Cockpit verlieren könnte. Jetzt weiß ich nicht, wozu das führt, ob er dann eben wieder ein altes Muster zu Racing Point Zeiten, ja auch legendär teilweise seine Duelle mit Sergio Perez, dass er sich eben hinreißen lässt, wieder einen noch aggressiveren Fahrstil zu entwickeln und dann eben in Unfälle verwickelt wird, und das ist derzeit ja durchaus nicht unrealistisch, denn die Mittelfeldteams liegen eng beieinander. Die Racing Bulls sind und bleiben für mich die Wundertüte der Formel 1. Die sind in der einen Woche so, in der anderen Woche so. Aber ich glaube auch, dass da eine positive Resonanz da ist, dass man eben auch mit Arvid Lindblad einen sehr, sehr hungrigen, jungen Fahrer hat, der sich auch irgendwo aufs Tableau bringen möchte. Und ich glaube, das könnte ganz spannend werden. Und ja, dann ist natürlich für mich so ein bisschen die Frage, das wäre jetzt so der Rettungsanker, den ich auswerfe, um meine Bold Prediction so ein bisschen zu retten, eben kann Aston Martin vielleicht jetzt wirklich schon mal anfangen, langsam eben da ranzufahren, denn es gab ja, auch wenn es nur ganz, ganz kleine Momente waren, schon mal Momente, wo eben Fernando Alonso plötzlich um die Top 10 gefahren ist. Das ist dann sehr schnell wieder abgeflacht und war sicher auch bedingt von Situationen, die sich da ergeben haben, aber irgendwo habe ich in dieser Pause viel darüber nachgedacht, wie sie aus dem Startblock kommen, was sie machen. Und ich will mir noch nicht eingestehen, dass dieses Projekt, was eben so groß und monumental auch vorangetrieben wurde, so komplett scheitert. Von daher, das ist für mich noch so wirklich die Frage des Wochenendes, wo kommen die raus? Ich glaube, Audi wird auch spannend, weil da natürlich die Frage ist, wie sehr, oder sagen wir mal anders, jetzt hast du eine Pause gehabt, wo du was machen kannst, und du hast irgendwie so offene Personalfragen im Führungsbereich. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt Einfluss hatte da auf die Mannschaft, aber sicher auch nicht der günstigste Zeitpunkt, wenn da vielleicht auch jemand fehlt, den du jetzt ansprechen kannst, der eben da so ein bisschen die Geschicke dann in der Fabrik und in der Entwicklung leitet. Und ja, dann bleibt uns, glaube ich, auch nur noch Cadillac. Und da denke ich, die werden diesen Weg erstmal weitergehen als letzter, vorletzter. Und ja, da habe ich jetzt die wenigsten Erwartungen rein. Aber ich denke auch, das wird spannend. Und auch auf dieser Strecke, die eben auch eng ist, trotzdem auch Highspeed teilweise bietet, dass da einiges passiert. Und dass wir da vielleicht ein bisschen Action erwarten können.
Die Action-Zeiten für euch sind deutscher Zeit am Freitag um 18 Uhr das erste freie Training. Wie schon oft gesagt, 90 Minuten statt 60 Minuten. Die weiteren Sessions werden sich jeweils eine halbe Stunde nach hinten verlegen. Deswegen die Sprint-Qualifikation um 22.30 Uhr deutscher Zeit. Am Samstag dann 18 Uhr der Sprint und 22 Uhr die Qualifikation zum Hauptrennen am Sonntag, das ebenfalls um 22 Uhr deutscher Zeit starten wird, bei den Kollegen von Sky zu sehen. Übrigens, die RTL-Übernahme von Sky wurde ratifiziert. Da warten wir aber immer noch auf Informationen, wie es mit der Formel 1 auf RTL weitergeht. Eigentlich war angedacht, dass man dieses Jahr wieder 7 Rennen Wochenenden zeigen wird. Eigentlich sollte das Rennen in China das erste Rennen dieser 7 Rennen sein. Viel eigentlich. Bislang gab es nichts. Wir auch keine Informationen, wie es weitergeht. Wir bleiben da aber für euch dran, sind ganz nah dran an der Situation und werden euch dann schnell möglich informieren, wenn wir was erfahren hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und für euch noch die Einladung, an den Tippspielen teilzunehmen. Unser Kick-Tippspiel ist ja geöffnet. Gruppe 3 ist noch offen, wenn ihr dazukommen möchtet. Einfach just for fun ein bisschen mittippen. Dann seid ihr herzlich eingeladen. Genauso wie bei unserem F1 Fantasy Game. Stellt euer Team auf und sammelt wichtige Punkte im Kampf für die großen Preise. Und wir tippen die ersten drei, die Pole Position fürs Hauptrennen, den Sprintsieger, den 10. Platz und den letzten Platz, lieber Dennis, und bitte ich dich heute einfach mal anzufangen.
Gut, ich sage, George Russell gewinnt das Rennen, den Sprint und holt auch die Pole. Im Rennen dann vor Kimi Antonelli und Lando Norris. 10. wird. Da schießen mir gerade zwei Gedanken durch den Kopf. Ich sage Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg, nehmen wir eine sichere Nummer. Und letzter wird Lance Stroll.
Okay. Ich sage, George Russell gewinnt den Sprint. Die Pole Position fürs Hauptrennen holt sich aber Kimi Antonelli und auch den Sieg holt sich Kimi Antonelli. 2. wird Lando Norris und 3. wird George Russell. Haben wir doch ein bisschen was unterschiedlich, auch wenn die Namen die gleichen sind auf unserem Podium. 10. Platz sehe ich wie du bei Nico Hülkenberg und 3. wird bei mir Sergio Perez. Und wenn ihr eure Tipps auch uns mitteilen möchtet, dann schreibt uns gerne über unsere Social-Media-Kanäle. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Und nächste Woche dann die Rückschau auf den großen Preis von Miami. Endlich wieder Formel 1. Endlich ist die Pause vorbei. Und Dennis, für dich jetzt natürlich die Möglichkeit, Werbung zu machen für unseren Discord-Channel und dem Watch Together, was anstehen wird.
Ganz genau, denn wir werden am Sonntag eine halbe Stunde vor Rennbeginn uns einfinden im Discord und zusammen das Rennen besprechen, also sehen, das möchte ich nochmal betonen, muss jeder leider für sich. Das ist natürlich nicht möglich aufgrund Senderechte, aber wir unterhalten uns zusammen, wir versuchen das so ein bisschen anzugleichen, dass wir auch alle auf demselben Timecode sind und also nutzt eure Sky oder F1 TV Abos, macht es euch an, schaltet euch im Discord dazu und schaut mit uns Formel 1, denn es macht immer riesig Spaß, es ist auch teilweise wirklich lustig, weil wir uns natürlich auch immer gegenseitig so ein bisschen für unsere Lieblingsteams ein bisschen piesacken, aber natürlich alles freundlich und respektvoll. Und ich würde mich freuen, wenn wir da viele, viele Leute zusammenkriegen und das eine komplette Sache wird, die wir in den nächsten Monaten und in dieser Saison dauerhaft machen. Denn ich habe da Spaß dran. Die Leute, die jetzt immer dabei sind, unter anderem Grüße an Anthony, haben auch Spaß dran und ich glaube, dass wir da eine coole Truppe zusammen haben, die da gerne Formel 1 schaut. Also kommt einfach mal rein, hört zu oder sprecht gerne mit, diskutiert mit uns und ich glaube, dann haben wir ganz viel Spaß.
Zuhören könnt ihr uns dann nächste Woche Montag wieder, wenn wir dann für euch den großen Preis von Miami rückblickend betrachten werden. Und bis dahin habt ihr bitte eine gute und gesunde Woche. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.